dem Buch Esther. Wir lesen noch einmal Schlussworte aus Kapitel 7 und dann aus Kapitel 8. Esther 7, Vers 27 folgt. Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dieses in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn zu verherrlichen, das in Jerusalem ist, und der mir Güte zugewandt hat vor dem König und seinen Ratgebern und allen mächtigen Fürsten des Königs. Und ich erstarkte, weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war, und ich versammelte Häupter aus Israel, dass sie mit mir hinaufzögen. Dann lesen wir aus Kapitel 8 nach der Aufzählung der Namen ab Vers 15 weiter. Und ich versammelte sie am Fluss, der nach Araba fließt. Und wir lagerten dort 3 Tage, und ich sah mich unter dem Volk und unter den Priestern um. Und ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da sandte ich nach Eliezer, Ariel, Schemaja und Elnathan, und Jarib und Elnathan und Nathan und Sekania und Meshulam, den Häuptern, und Jojarib und Elnathan, den einsichtigen Männern, und schickte sie zu Ido, dem Haupt in der Ortschaft Kasifja. Und ich legte ihnen Worte in den Mund, die sie zu Ido reden sollten, und zu seinem Bruder, den Netinim in der Ortschaft Kasifja, dass sie uns Diener für das Haus unseres Gottes brächten. Und sie brachten uns, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, und Scherebja und seine Söhne und seine Brüder, 18, und Haschabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris, seine Brüder und ihre Söhne, 20, und von den Netinim, die David und die Fürsten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Netinim. Sie alle waren mit Namen angegeben. Und ich rief dort am Fluss Araba ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König eine Heeresmacht und Reiter zu erbitten, die uns gegen den Feind auf dem Weg beistehen sollte. Denn wir hatten zum König gesprochen und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und erbaten dies von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Lesen wir weiter, Vers 31. Und wir brachen vom Fluss Araba auf am 12. des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er rettete uns von der Hand des Feindes und des am Wege Lauernden. Und wir kamen nach Jerusalem und blieben 3 Tage dort. Vers 35. Die aus der Gefangenschaft gekommenen, die Kinder der Wegführung, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar, 12 Tiere für ganz Israel, 96 wieder 77 Schafe, 12 Böcke zum Sündopfer, das Ganze als Brandopfer dem Herrn. Und sie übergaben die Anordnungen des Königs, den Satrapen des Königs und den Statthaltern diesseits des Stromes. Und diese unterstützten das Volk und das Haus Gottes. Soweit Gottes heiliges Wort. Liebe Geschwister, wir haben uns gestern schon ein wenig mit diesem Mann Esther beschäftigen können, über dessen Leben und Dienst spürbar die Hand seines Gottes war. Und ich gehe mal davon aus, ihr lieben Geschwister, wenn der Herr zu uns geredet hat, gestern Abend, durch sein Wort, dass es einfach ein wachsendes Verlangen auch bei uns persönlich sein muss, dass wir in unserem ganzen Leben und in dem Dienst, den wir für den Herrn tun dürfen, dass wir es spürbar erfahren, dass die gute Hand Gottes über uns ist. Anerkennend, wohlwollend, wachsend, leitend, unterweisend. Und das macht die Segenszeit im Leben dieses Esra aus. Wir haben gesagt, das, was Gottes Wort zunächst einmal hier berichtet, erstreckt sich über den Zeitraum von gut ungefähr 4 Monaten. Da wird 6-mal gesagt, zu 5 verschiedenen Anlässen, dass die gute Hand Gottes über ihm war. Und dann sagt uns Gottes Wort etwas über diese Person. Wir haben uns gestern mit 7 Merkmalen beschäftigen dürfen, die uns so ein wenig besondere Auffälligkeiten im Leben dieses Mannes zeigen. Und wir haben dann gegen Ende gesehen, dass dieser Mann Priester und kundiger Schriftgelehrter, mehr wird von ihm nicht gesagt. Ich würde mal sagen, Mann aus dem Volk Gottes, einfach aus dem Volk Gottes. Der steht vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt und seinen Reden und bekommt einen Brief in die Hand gedrückt. Das kann nur Gott, der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche. Und in diesem Brief stand punktgenau das, was da der Herzenswunsch Esras ausmachte. Und dann steht er, nachdem er das zur Kenntnis genommen hat, als Lobpreisender vor seinem Gott. Warum? Weil das Haus Gottes, das in Jerusalem ist, verherrlicht werden soll. Eben was meint das Haus Gottes verherrlichen? Das ist ja ein Thema, was uns nicht nur im alttestamentlichen Rahmen bewegt, sondern weil wir gut zu übertragen verstehen, was das Haus Gottes im Neuen Testament meint. Wenn es auch um diesen einen Ort der Anbetung des Gottesdienstes geht, dass dieser Ort verherrlicht wird. In dem Verherrlichen meint im Grunde ganz einfach Vollkommenheiten, Schönheiten, Wirklichkeiten einer Person oder einer Sache ans Licht zu bringen. Wann ist Gott mehr verherrlicht worden, dass das, was er in sich ist, und was sein Herz füllt und bewegt, dass das in seiner ganzen Vollkommenheit sichtbar gemacht worden ist. In Christus, in seinem Sohn, der als Mensch erschien, um Gott kund zu machen. Wir kommen zurück zu diesem Thema. Wann wird das Haus Gottes, das in Jerusalem ist, verherrlicht? Ihr Lieben, wenn es der eigentlichen gottgegebenen Zweckbestimmung völlig entspricht, wenn das Haus Gottes von einem Leben und einem Dienst erfüllt wird, wie Gott ihn gegeben hat und will, zu seiner eigenen Ehre und Verherrlichung. Übertragen wir das mal. Denn wir leben zu einem Zeitpunkt, wo es über 2000 Jahre Kirchengeschichte gibt. Rund 2000 Jahre. Was ist da alles passiert? Nach der Pfingstzeit eben, wo der Geist Gottes ungehindert leben konnte. Die Gläubigen in aller ein Herz, eine Seele waren. Wenn die zusammenkamen, gab es keine Adressenschwierigkeit, der eine hier, der andere da und der dritte noch woanders hin. Sie kannten diesen einen Ort, wo der Herr seine Gegenwart verheißen hatte, und da waren sie einfach. Die brauchten noch nicht einmal ernsthafte Belehrungen des Apostels Paulus, die der später den Ephesern gegeben hat, was es heißt, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Die Belehrung war zu ihrer Zeit nötig, aber noch nicht zur Pfingstzeit. Sie lebten einfach darin. Ein Herz, eine Seele. Dann wird irgendwann dieser Versammlung Ephesus gesagt, eine Weile später: Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ihr lieben Geschwister, wenn diese wirklich brennende Liebe zu Christus unser Herz nicht mehr füllt, geraten wir in einen Formalismus hinein. Dann wird die Form, die äußere Form, eine Weile noch aufrechterhalten. Da kannst du noch Werke sehen, da kannst du noch äußere Dinge sehen, aber du siehst nicht mehr, ihr Lieben, dass da eine Motivation, eine Lebendigkeit hintersteht, die aus der Liebe zu Gott, aus der Liebe zu Christus herausgeboren wird. Und irgendwann bröckelt es an dieser Form auch, ihr Lieben. Dann ist der Verfall da, der seither die Kirchengeschichte bestimmt hat. Eben zur Pfingstzeit wurde das Haus Gottes, die Versammlung Gottes, verherrlicht, weil die Seinen so lebten, dass Christus geehrt wurde. Und das mag auch unsere Herzen heute noch bewegen, eben wenn der Herr sich in seiner Güte Güte und Barmherzigkeit, auch in den Tagen kleiner Kraft, sich unserer erbarmt in erweckender und belebender Gnade. Das mag auch wirklich geschehen, das mag in meinem Leben passieren eben, dass da ein Wunsch laut wird, dass das Haus Gottes, dass sein Name verherrlicht wird. Und darüber preist er Gott. Und dann schaut ihr, das war das letzte Merkmal, sozusagen über jegliche menschliche Hilfe hinwegleben. Schaut auf den, dem er alles zu verdanken hat. Das ist Gott. Der hat der Herzen erweckt. Der hat äußere Umstände geeignet gemacht, dass Esra diesen Weg zur Verherrlichung des Hauses Gottes gehen konnte. Und dann erstarrt er. Und jetzt wird der Weg begonnen. Und wir wollen mit der Hilfe des Herrn heute Abend noch einmal 7 Merkmale für diesen Weg zur Verherrlichung des Hauses Gottes anschauen, die uns die verlesenen Schriftstellen deutlich machen. Und da möchte ich zunächst mal eins hervorheben. Das ist das erste Merkmal. Wenn es um die Verherrlichung des Hauses Gottes geht und die belebende, erweckende Gnade Gottes tätig ist, ihr Lieben, dann bleiben sie in der Regel nicht bei einer Person stehen. Dann ergreift das Meere, dann erfasst das Meere, ihr lieben Geschwister. Das hat es zu allen Erweckungszeiten gegeben. Bei Zerubbabel und Jeschua waren es ungefähr 50.000, die zurückzogen. Auch wenn dieser Rückzug sehr stark getragen wurde von Zerubbabel, Ebu und Joshua. Ein Mann aus dem königlichen, ein Mann aus dem priesterlichen Geschlecht. Jetzt waren es ungefähr 1700, die zusammenkamen. Es hat immer, wenn die Gnade Gottes noch wirkt, nicht nur Einzelne gegeben, die meinten, ich allein bin übrig geblieben. Denn Elia musste der Herr sagen, da sind noch 7000, die ich mir übrig gelassen habe. Und 2. Timotheus 2, wenn es um den Weg der Absonderung geht, da geht es immer mit denen, die den Herrn anrufen in reinem Herzen. Da sind immer noch rechts und links von mir Brüder und Schwestern, die sich mit hineinnehmen lassen in den Zug der belebenden Gnade. Ist das heute auch so? Wenn der Herr an diesem Ort heute durch sein Wort noch einmal seine belebende Gnade tätig werden lassen will, wenn er antworten will auf unseren Wunsch, o belebe alle Glieder, Heiland deines Leibes, sind wir dabei. Sind wir dabei. Ihr Lieben, hier ist ein Herz bewegt von der Gnade Gottes, die den Weg frei macht, dass das Haus Gottes erhält. Und er spürt, du stehst jetzt unter der mächtigen Hand Gottes. Sie ist über dir. Sie werden dir. Und dann stellt dieselbe Person fest, da sind noch andere. Und dann haben wir gelesen am Schluss von Kapitel 7, und ich versammelte heute aus Israel, dass sie mit mir hinaufzügen. Ihr Lieben, der Weg der belebenden Gnade darf immer ein gemeinschaftlicher Weg sein, wo die belebende Gnade in den Herzen ein Werk tut, ihr Lieben, führt sie Brüder und Schwestern zusammen. Da kommt dieses geistliche Miteinander zum Tragen. Also nur keine Frage, kennt ihr dieses geistliche Miteinander unter der guten Hand Gottes auch hier am Ort? Wir wollen ja nicht so einfach über das Wort hier reden, sondern zu uns sprechen lassen. Gibt es dieses gelebte geistliche Miteinander unter der guten Hand Gottes auch hier an Bord? Diesen gemeinsamen Wunsch, ihr Lieben, der uns gemeinsam beseelt, dass das Haus Gottes verherrlicht wird. Es gibt eine ganz einfache Grundregel, eine geistliche Grundregel. Wenn wir von Christus angezogen werden und wenn wir dem Herrn näher kommen, innerlich näher kommen, kommen wir uns auch untereinander näher. Und wenn wir untereinander auseinanderkommen, dann stimmt in der Regel auch nicht das Verhältnis zu unserem Herrn. Ihr Lieben, die Gnade, die immer beleben will, führt zusammen, führt zu solch einem geschwisterlichen, brüderlichen Miteinander in der guten Sache, alles zur Ehre des Herrn zu tun. Das haben wir gelesen. Und das tut immer von Herzen wohl, wenn man sehen kann, da sind rechts und links noch Brüder, die mitziehen, das gleiche Herzensinteresse haben. Daraus ergibt sich ein zweites Hier sind, ich fasse mal die Zahl zusammen, ungefähr kommen 1700 Leute zusammen. Bei Esra, bei Zerubbabel und Jeschua waren es, wie gesagt, ca. 50.000. Aber Gott gebraucht in der Schar derer, deren Herz bereitwillig war, zurückzukehren, doch gewissermaßen treibende Kräfte, die sozusagen die Führung in dieser guten Bewegung übernehmen. Das ist übrigens auch ein Gedanke, den wollen wir nicht vernachlässigen, liebe Geschwister. Es gibt geistliche Führung im Volk Gottes. Es gehört zum Beispiel dazu. Genau wie seinerzeit Zerubbabel und Jeschua, die selbst von der Gnade Gottes belehrt worden waren. Hier haben wir in Esra einen Mann, der priesterlicher Herkunft ist, der versteht, was es heißt, dass er Gott nahen darf und der auch ein kundiger Schriftgelehrter ist, der das Wort Gottes nicht im Kopf herumträgt, sondern der es im Herzen lebt. Beides gehört zusammen. Und diesen Mann sehen wir als eine führende Kraft, als eine treibende Kraft in diesem Heimweg nach Zion, in diesem gemeinsamen Bemühen, das Haus Gottes zu verherrlichen. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. In der Anfangszeit waren es die Apostel. Da lesen wir auf einmal Apostelgeschichte 15, da kommt kein Apostel mehr vor uns, sondern ist das Silas, der mit Einführung unter den Brüdern genannt. Und dann wird dieses Thema der guten geistlichen Führung auch nochmal im Hebräerbrief angesprochen. Das sind Führer, die uns das Wort Gottes genannt haben. Die hatte der Herr mittlerweile abgerufen. Und dann gab es aber immer noch, dem Herrn sei Dank, eben geistliche Führer. Und dann werden die Hebräer ermahnt, interessanterweise, dass sie sich dieser guten geistlichen Führung unterstellen sollten, damit diese Führer nicht mutlos würden, ihren Dienst nicht mit Seufzen täten, denn das wäre ihnen nicht nützlich. Habe ich jetzt richtig zitiert? Jetzt müssen wir mal nachgucken, ne? Steht da nicht. Nicht, das wäre ihnen, den Führer, nicht nützlich, sondern das wäre euch nicht zu nützlich. Eben wenn der Dienst der geistlichen Führung in Abhängigkeit von dem Herrn, wenn der mit Seufzen getan wird, wenn die Brüder unter dem Druck von Umständen und Verhältnissen resignieren oder drohen zu resignieren, nützt das den Brüdern und Schwestern nicht. Haben wir das mal bedacht? Es gibt zu diesem Thema zwei Gefahren, das bestätigt die Geschichte immer wieder bis in unsere Zeit. Der Herr hat geistliche Führung gegeben. Und das Prinzip der Sprüche gilt auch heute noch entsprechend angewandt. Ohne Führung verfällt ein Volk. Und wir wollen Gott danken, wenn er geistliche Führung gegeben hat, der aber nicht blindlings gefolgt wird, sondern einsichtig und verständig. Und jeder gute Führer erlebt, wenn ich sage, frag nicht so viel, sondern geh hinter mir her. Das wäre ein erstes Warnsignal. Sondern er wird aus Gottes Wort heraus und mit Gottes Wort erklären, was der rechte Weg nach dem Gedanken Gottes ist. Und das haben die ersten führenden Brüder auch getan. Die Gefahr ist bloß geblieben, dass sich dann das Fleisch regt und Führung, gute geistliche Führung, entartet. Und dann kommt daraus Verführung. Das Problem hat Paulus gesehen, Apostelgeschichte 20. Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Jünger hinter sich herziehen werden und falsche Dinge lehren werden. Wir müssen nicht lange suchen, ihr Lieben, um traurige Beispiele dafür zu finden. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, ihr Lieben, dass diejenigen, denen die Führung gilt, abwiegen gegen diese Brüder. Vor allem unserer demokratisch geprägten Zeit, wo jeder meint, ich habe das gleiche Recht, man muss auch auf mich hören, demokratisches Denken. Eben, der Herr denkt in dieser Sache anders. Und wenn er uns solche Brüder schenkt, die sozusagen den Weg vorangehen, wollen wir dankbar sein. Immer in Abhängigkeit, im Geist der Berührung, immer wieder an Gottes Wort prüfen, aber dankbar sein für gute Führung, ihr lieben Geschwister. Wenn wir das tun, werden wir einen gemeinsamen Weg gehen. zur Ehre des Herrn. Ich habe gestern, glaube ich, gesagt, dass wieder ich auch gerne in Erweckungszeiten gelebte. Zum Beispiel in der Zeit von Bruder Dari, von Bruder Ken, von Bruder Bellet und so weiter. Ich erinnere nur an dieses herrliche Büchlein, was Bruder Bellet geschrieben hat, über die Person des Herrn Jesus, die moralischen Herrlichkeiten seiner Person. Eben das haben diese Brüder aus Gottes Wort entnommen. Und dann wollten sie einfach nur für diese Person leben, haben geforscht und liebt, haben dann sozusagen bahnbrechend gewirkt, haben Widerstände bis hinten vor überwinden gelernt, ihr Lieben, und haben so einen Weg der Wahrheit wiedergefunden. Und dann konnten andere hinterhergehen. Ich bin diesen Weg gerne mitgegangen, ich muss aber die Bahn nicht brechen, ihr Lieben. Vielleicht hätte ich den Mut gar nicht gehabt. Vielleicht wäre ich sozusagen auf die 1000 Argumente hereingefallen, wenn sich der scheinbar gesunde Menschenverstand in die Dinge Gottes einmischen will. Da ist mancher zu Fall gekommen und ist verunsichert worden. Nein, ihr Lieben, da wollen wir Gott danken, wenn er solche Hilfe geschenkt hat. Und wir wollen geistlich mit diesem Thema umgehen, ihr Lieben, im Sinne des Herrn, der uns solche Hilfe geschenkt hat. Und wir werden gleich sehen in einem dritten Merkmal, dass der Esther tatsächlich seine Führung geistlich und gottgemäß praktiziert. Und jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt. Und dann sind wir bei Vers 15. Ich versammelte sie am Fluss, der nach Araba fließt. Da sehen wir wieder die Initiative von Esra. Und dann lesen wir im zweiten Teil des Verses, wir lagerten dort 3 Tage. Und diese Zeit des Sammelns und Wartens und Besinnens nutzt jetzt Esra, um sich umzusehen unter der Schar der Rückkehrenden. Das heißt, hier wird uns Esra als ein Mann geistlicher Umsicht gezeigt. Der hat zum Beispiel nicht gesagt, mal so eben so ganz grob über die Schar der Rückkehrwilligen geschaut, das heißt, sind ja doch ein paar zusammengekommen. 1700 Leute ist ja schon was. Ne? Und sagt, jetzt müssen wir aber losziehen. Nein, der ist weder losgestürmt, hat auch nicht unreflektiert, nur auf die Menge grob geschaut, ihr Lieben, sondern er hat in der Tat geistliche Umsicht gezeigt. Er wollte nicht irgendwie losziehen und er wollte auch nicht, ihr Lieben, ohne Zeitverzug wichtige Dinge vernachlässigen. Wenn man sich umschaut, geistliche Umsicht pflegt, ihr Lieben, dann wird diese geistliche Umsicht von Absichten und von Einsichten gelenkt. Von welcher Einsicht wurde die Umsicht Esras geprägt? In das er Gottes Wort kannte und dass er wusste, was Gott wollte. Und dieser Einsicht in die Gedanken Gottes, in das Wort Gottes, hat seine Umsicht gelenkt. Das war das eine lenkende Element seiner Umsicht. Und die Absicht, die seine Umsicht genauso gelenkt hat, war, wie gesagt, dass das Haus Gottes verherrlicht wird. Wir merken also, Einsicht und Absicht gehören zusammen, wenn es zu einer gesunden geistlichen Umsicht im Volke Gottes kommt. Machen wir das mal deutlich, ihr Lieben. Mitunter wird ja die Versammlung als Herde gesehen. Da haben Hirten ihre Aufgabe. Ich meine jetzt Ältesten, Aufseher und Hirten, die mehr diese verwaltende Aufgabe haben, wenn die über die Herde schauen, ihr Lieben, Umsicht pflegen, da gucken die sich nicht nur auf sich selbst, am eigenen Wohlergehen, sondern sie schauen um ihr Leben, über die ganze Herde. Und dann werden sie bei dieser Umsicht von einer gewissen Einsicht geleitet, ihr Lieben, was Wohlfahrt der Herde nach den Augen Gottes bedeutet. Wissen wir am Ort eben, was Wohlfahrt der Herde bedeutet nach den Gedanken Gottes. Dass das sozusagen immer wieder Ansporn, treibender Ansporn ist, auch für diesen Dienst. Und die Absicht, dass der Herde wohlgeht. Dann merkst du rasch, wo ein Schaf lahmt, wo eins nicht gesund ist. wo einst bei falschen Kräutern gewesen ist. Ihr merkt, was ich da gerade übertrage. Gute Umsicht stellt das fest, ihr Lieben, weil sie unter dieser inneren Leitung steht. Und das ist bei dem Esau gefallen. Und ihr Lieben, dann stellt dieser Mann, der umsichtig ist, fest, dass Leviten fehlen. Ihr merkt, er hat ein prüfendes Auge gehabt und merkt, wenn es dem Hause Gottes wohlgehen soll, dürfen die Diener am Hause Gottes nicht fehlen. Seine Umsicht registriert also ganz klar und unmissverständlich einen Mangel unter den Zurückkehrenden. Er merkt nicht nur, dass faktisch keine Leviten da sind, sondern der weiß auch bei seiner Umsicht, weil diese Umsicht ja von der guten geistlichen Einsicht begleitet ist, warum das ein Schaden ist für kein Mitglied da sind. Da habe ich einfach nur so gesagt, dass sie keine Diener am Hause Gottes sind. Natürlich ist das generell ein Mangel, wenn Diener am Hause Gottes fehlen, wenn also Hilfe, Zuhilfe unterbleibt. Er wusste gut, weil er ein Schriftkundiger war, wozu Gott den Levitendienst gegeben hat. Vielleicht müssen wir jetzt mal einen kleinen Blick tun zurück. Wir gehen mal zu 1. Chroniker 23. Und zwar hören wir da, wie der Levitendienst durch David neu geordnet wird, auch für die ganze salomonische Zeit, nachdem der Levitendienst in der Weise der Wüstenwanderschaft aufgehört hatte. Da fielen manche Aufgaben flach. Und jetzt wurde der Levitendienst neu geordnet. Und ich möchte da nur einige kurze Gedanken verwenden, die aber für uns heute sehr vielsagend sind. In 1. Chroniker 23 finden wir erst einmal, dass die Zählung der Leviten ist. Und dann werden unterschiedliche Aufgabenbereiche oder typische Levitendienste genannt. Da ist einmal in Vers 4 die Aufsicht über das Werk des Hauses des Herrn. Das müssen wir gleich erklären. Zweitens gibt es Vorsteher und Richter. Eben diese Vorsteher und Richter hatten zur Aufgabe, dass eine gewisse geistliche Ordnung, eine Rechtssicherheit in Israel geklärt wurde. Das meint ganz einfach eben, dass wir darauf zu achten hatte, ob das Volk Gottes nach dem Gebot, nach dem Gesetz Gottes lebte. Das bedeutet auch, dass sie erstmal das Gesetz und Gebot erklären mussten und dann darauf achten, dass es eingehalten wurde. Und wo es nicht eingehalten wurde, wo Menschen aus dem Volk Gottes nachlässig oder sträflich mit dem Wort Gottes umgehen, waren sie die Vorsteher und Richter, die ein Urteil gottgemäß reden mussten, dass wieder Gott die Ehre bekam, dass geistliche Ordnung im Hause Gottes herrschte. Das war ihre Aufgabe. Und dann sehen wir auch noch diese Torhüter, die hatten auch ihren Teil an der Sicherheit des Gottesdienstes. Ich zitiere zwei Kapitel weiter. Da wird beschrieben, welche Aufgaben diese Torhüter des Tempels hatten, damit nicht hineingehe, was irgendwie unrein wäre. Wenn wir das einmal übertragen, liebe Geschwister, dann haben wir heute auch solch einen, ich sage in Anführungsstrichen, Levitendienst, wo der Aufgabe nachgegangen wird, dass die Ordnung im Hause Gottes aufrecht erhalten wird, ihr Lieben, nicht weil wir Ordnungsfanatiker wären oder so einen preußischen Ordnungssinn hätten, sondern weil es der Ehre und den Anweisungen des Hausherrn so gebührt. Haus Gottes sind wir 24 Stunden am Tag und alle 7 Tage der Woche, ihr Lieben. Alle 7 Tage der Woche. Und eben dieser Dienst, Aufseherdienst, ist heute noch zur Ehre des Herrn, zur Aufrechterhaltung einer geistlichen Ordnung. Nicht eine Ordnung nach Geschlechtsfragen, nicht eine Ordnung nach Tradition oder so, sondern eine geistliche Ordnung, Gott zur Ehre, muss aufrechterhalten werden. Und da fehlten Leviten, die für diese Aufgabe zuständig waren. Übrigens konnte, jetzt komme ich nochmal auf den Brief des Königs zurück, konnten die Anweisungen des Königs nicht in vollem Maße berücksichtigt werden. Der König hatte in diesem Brief gesagt, ihr könnt ihn ja nochmal nachlesen, dass der Esra eine Untersuchung in Juda und Jerusalem abhalten sollte, ob alles in Übereinstimmung mit dem Gebot Gottes stattfindet. Und dann sagt derselbe König in demselben Brief, stelle Richter und Rechtssprecher an, damit sie dauerhaft wachen über ein Leben nach dem Gesetz Gottes. Und wer sich widersetzt, wird unter Gericht gestellt werden. Konnte nachgelesen werden. Wenn jetzt die Leviten fehlen, kann das nicht praktiziert werden, was zur Verherrlichung des Hauses Gottes dienen sollte. Konnte das nicht praktiziert werden, was das Begehren Esras ausmachte. Und deshalb verlangt er nach diesem Leviten. Da waren noch andere da, die dieser Arbeit am Hause Gottes, den Dienst des Hauses versahen. Das wird übrigens in 1. Chroniker 23 ganz zum Schluss recht plausibel erklärt. Die mussten also für äußere Hilfeleistungen einstehen, einrühren der Speisopfer, Bereitstellung von Brandopfer. Und dann heißt es in Vers 32, sie versahen den Dienst des Zeltes der Zusammenkunft und den Dienst des Heiligtums und den Dienst der Söhne Aarons, ihrer Brüder, für den Dienst des Hauses des Herrn. Was hier interessant ist, eben unserem Verständnis hilft, ist die Fußnote. Da müsst ihr lesen, sie unterstützten ihre Brüder, die Priester, in ihrem Dienst. Das heißt, die meisten Leviten, die Gott abgestellt hatte, sollte die Priester unterstützen in ihrem priesterlichen Dienst, damit der ganz nach den Vorstellungen Gottes und zu seiner Ehre getan wird. Sie mussten also Handreichungen, ganz bestimmte Handreichungen liefern, die den Priestern beim Opfern zur Hilfe kommen sollen. Jetzt muss man das übertragen gehen. Das können wir nicht so eins zu eins. Wir sind alle, die wir gläubig sind, Priester Gottes. Wir gehören zu dieser Heidenpriesterschaft. Will ich das mal aktualisieren. Wenn der Herr uns den morgigen Tag schenkt, den Tag des Herrn geht, da dürfen alle Geschwister in der Gegenwart des Herrn und vor Gott priesterlich anbetend sein. Wir singen manchmal mit tiefer innerer Bewegung, du hast uns geliebt, du treuer Gott und Vater, mit einer Liebe geliebt, die unser Verständnis übersteigt. Und dann sind wir auf, anbetend wir dir nahe. Eben uns ist dieses Vorrecht geschenkt. Und die Frage ist eben, wie wir als Anbieter vor Gott am morgigen Tag erscheinen. Damit uns das ein bisschen plausibler wird, blende ich mal eine ganz kurze Begebenheit ein. Habe ich aus Wilden. Kennt ihr ja, Versammlungslokal nicht zieht oben. Da kannst du schön aufs Dorf runtergucken. Alle möglichen Straßen kannst du da einsehen. Und dann stand ich mit einem Bruder vom Lokal vor der Sonntagsmorgenstunde. Und dann sagt er auf einmal zu mir, Harald, da hinten kommt einer mit dem Rind. Und da hinten kommt einer mit dem Schaf. Ich habe geguckt, kein mit Rind und Schaf sah ich, bis ich verstand, was der meinte. Da kamen Geschwister angehend, die wollten den Tod des Herrn verkündigen. Die wollten die Zusammenkunft besuchen. Und dann hat er ihnen einfach unterstellt, da kommt einer mit dem Schaf. Der hat ein Opfer auf dem Herzen. Da kommt einer, der hat ein Rind. Dessen Herz ist vielleicht noch mehr gefüllt. Er hat etwas in der alttestamentlichen Sprache, was er Gott bringen will. Ein geistliches Schlachtopfer hat er tatsächlich, ihr Lieben. Vielleicht war auch einer dabei, der hat nur ein Täubchen. Ihr Lieben, wie kommen wir morgen? Haben wir ein Rind dabei, ein Schaf oder vielleicht nur ein Täubchen? Um in der Sprache der Israeliten zu reden. Was können wir aus gefüllten Herzen oder eben nicht gefüllten Herzen morgen Gott als geistliches Schlachtopfer bringen. Eben das Singen von wertvollen Anbetungsliedern schafft noch keine Anbetung, sondern die Herzen, die dieses wertvolle Anbetungslied singen, das schafft erst Anbetung. Und da schaut Gott in unsere Herzen und sieht, was tatsächlich da ist. Eine Wertschätzung seines Sohnes und des Werkes von Golgatha. Und jetzt zurück zu dem Blindendienst. Sie sollten den Priestern helfen, damit sie besser Priesterdienst leisten können. So wie Gott das wollte. Sehen wir als Brüder da eine Levitenaufgabe, ihr Lieben? Ich bin überzeugt. Wenn wir in der Gemeinschaft untereinander die Herzen immer wieder auf das Lamm Gottes richten, auf die Person des Herrn Jesus, wenn bei den Diensten in der Versammlung des lebendigen Gottes die Person des Herrn Jesus groß gemacht wird, wenn das Wort ausgelegt wird, um es in die Herzen der Geschwister zu bringen, dass in den Herzen der Geschwister mal wieder etwas anfängt zu brennen, ihr lieben Geschwister, dann helfen wir, ihr Lieben, dass die einzelnen Geschwister sich vom Herrn etwas schenken lassen, was sie ihm in gewisser Weise zurückgeben. So wie David das gesagt hat. Aus deiner Hand haben wir empfangen und jetzt bringen wir es dir zurück, ihr Lieben. Kann der Herr den Dienst von Brüdern gebrauchen? Und ich frage mich auch erst einmal als Bruder selbst, dass er mich vielleicht gebrauchen kann, um meinen Priester, Brüdern und Schwestern zu helfen, dass der Priesterdienst besser, dem Herrn gemäßer, Gott gemäßer stattfinden kann. Wird Christus groß gemacht, wird die Kostbarkeit seines Wortes in die Herzen der Seinen gebracht, dass da gefüllte Herzen sind, die es zur Anbetung drängt. Ich bin überzeugt, ihr lieben Geschwister, dieser Dienst ist heute dringender notwendig als je. Dass wir noch einmal merken, dass wir übers Mittelmaß der wohltemperierten Herzen herauskommen, dass wir brennende Herzen kennen, ihr lieben Geschwister, und dass wir diese Sehnsucht nach Zion, das heißt die Sehnsucht in die Gegenwart Gottes haben, wie ein Esra, um anbietend, priesterlich dienend vor diesem wunderbaren Gott zu erscheinen. Da wollen wir uns die Hilfe gefallen lassen. Die Leviten waren den Priestern, den Söhnen Gottes, Söhnen Aarons, ganz zu eigen gegeben, 4. Mose 3. Obwohl die Leviten Eigentum Gottes war, hatte er sie ganz zu eigen zum Nutzen der Söhne Aarons, der Priesterschaft gegeben. Und dann merken wir, was Gott im Sinn hatte, als er diesen Dienst gab. Und wir dürfen es heute angemessen übertragen und auch den Sinn Gottes begreifen, den Sinn des Herrn. Wenn er sozusagen sein priesterlich dientes Volk zubereiten will. Lassen wir uns zubereiten, ihr Lieben. Pflegen wir über den Empfang eines Dienstes die Beschäftigung mit dem Wort. In Israel musste jedes Tier, das wird uns verschieden gesagt, das waren Wiederkäuer, die mussten alle Nahrung noch einmal verarbeiten, bis es zur eigenen Lebenskraft wurde. Wir müssen uns auch noch einmal in der Stille hinsetzen. Eben das, was uns Levitendienste vielleicht gegeben haben, dass wir sie verarbeiten, um das Empfangene wirklich zur Lebenskraft werden zu lassen. Dann können wir besser priesterlich dienen. Ist was in diesem Mangel. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Merkmal, einem vierten. Esra sieht den Mangel, aber er stellt ihn nicht nur fest und klagt vielleicht drüber, sondern er zeigt Eifer und Beharrlichkeit, diesen geistlichen Mangel abzustellen. Wisst ihr was, in der heutigen Zeit, dann hörst du schon manches Mal klagen über die schwierigen Umstände unserer Zeit, auch im Volk Gottes. Und geistlichen Mangel festzustellen, ihr Lieben, dazu braucht es häufig gar keine besondere geistliche Kraft. Das erkennt man schnell, wo geistlicher Mangel ist. Mangel an Liebe, Mangel an Einsicht, Mangel an Demut, können wir alle feststellen. Mangel im Versammlungsbesuch. Aber den Mangel abzustellen, geistlichen Eifer, persönlichen Eifer einzusetzen mit der Hilfe des Herrn, den Mangel abzustellen, das ist was ganz anderes. Daran zeigt sich geistliche Kraft und wirkliches geistliches Interesse. Es war es. Das erlernt man diesmal. Das sind Führer, Initiatoren in einer Erweckungszeit, die sie beleben und ausrichten auch für ihre Brüder. Und jetzt dürfen wir sehen, dass der Herr, weil ihm die gute Hand über diesen Mann ist, dass er tatsächlich Abhilfe schafft. Er schickt also einsichtige Männer zurück an diesen Edom in die Ortschaft Kasifia und bittet, schickt mir Leviten. Ihm ein Wort noch, wen er da nimmt. Der Mann der geistlichen Umsicht kennt seine Brüder, auf die er sich verlassen kann in der Angelegenheit. Er kann nicht gegen wen losschicken. Als zum Beispiel in der Apostelgeschichte 6 dieses Murren unter den hellenistischen Witwen war, da sollten sich auch die Brüder umsehen nach Leuten, die diesen Mangel Abhilfe schaffen sollten. Aber da haben die auch nicht einfach gesagt, wir nehmen jetzt die ersten 4 oder 7 Leute, die bestellen wir als Diakone, sondern da wurde auch gesagt, ihr braucht dann die richtigen Leute. Da wird wieder diese Auswahlkriterien genannt. Voller Weisheit, gutes Zeugnis, geistliche Kraft und so weiter. Das waren so Leute, auf die man sich verlassen konnte. Und die werden auch hier von Israel genommen. Einsichtige Leute mit einem Auftrag betraut, damit die Leviten gesandt werden. Und dann schickt er sie in die Ortschaft Kasifia. Jetzt muss man eben einen traurigen Moment sagen. Warum waren so wenig Leviten? Warum schickt jetzt Esra in die Ortschaft Kasifia? Um den Leviten zu sagen, kommt doch, wir wollen nach Zion ziehen. Mangel an Leviten, die in der Ortschaft Kasifia geblieben. Kasifia heißt übersetzt Silberstadt. Und wenn die Stadt Silberstadt heißt, liegt der Rückschluss sehr nah, dass es da hier um materielle Wohlfahrt geht. Und die verführt uns oft, eben. Die verführt uns. Das Wohlleben, materieller Besitz. Die auf das irdische Sinnen, so nennt das Neue Testament das. Die manchmal vielleicht sogar meint, die Gottseligkeit sei nützlich zum Gewinn. Die materialistisch orientiert sind. Oder vielleicht nur ein schönes Leben in einer Atmosphäre des Wohlfühls, der materiellen Absicherung zu kennen. Und das kann ein Hindernis sein, auch für die Liebe, sich ganz für die Sache des Herrn, des Hauses Gottes einzusetzen. Dann erlernt der Dienst. Dann wird die Notwendigkeit nicht mehr gesehen. Dann bleibe ich außen vor und dann schiebe ich schnell, ich höre nicht mehr, lasst uns nach Jerusalem ziehen. Wie David das mal gesagt hat, lasst uns, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Hause des Herrn ziehen, sondern die sagen eher, lass mal, ich bleibe mal hier. Und dann hast du sie nicht da, wo der Herr sie sehen will. Aber Gottes Gnade erreicht auch hier Leute. Und eben dann sagt Esra, weil die Hand Gottes über mir war, sandte er, und dann werden verschiedene Menschen genannt, verschiedene Leviten genannt, die dann doch noch kommen. Und ihr Lieben, ich möchte von diesen Leviten, die dann noch kommen, die genannten Namen einmal vor uns stellen. Und ich wäre froh, ihr Lieben, wenn das klassische Leviten-Typen wären, die wir übrigens aus der heutigen Zeit auch übertragen können. Wir schauen mal an, wer als erstes kommt. Da wird ein Sohn Machlis genannt, und zwar ein einsichtsvoller Mann, Vers 18 in der Mitte. Machli hat also einen Sohn, der voller Einsicht ist. Machli heißt übersetzt, meine Schwachheit. Eben das ist eine typische Aussage, was wir als Menschen von Natur aus sind. Vor allem, wenn es um die Belange Gottes geht. Dann sind wir in uns selbst schwach. Und was wir hervorbringen können, ist schwach in sich. Und ihr Lieben, Vater und Sohn vereinen hier übrigens eine Illustration, die wir im Neuen Testament sehr gut gebrauchen können, die uns Paulus mal gibt. Der Paulus hat ja ein Dornenfleisch, was immer das auch gewesen sein. Und er hat für sich den Rückschluss gezogen. Wenn du den nicht hättest, dann könntest du für den Herrn viel effektiver arbeiten. Und dann hat er wiederholt den Herrn. Gebet Ninive. Und dann musste der Herr meine Hand auf den Paulus legen. Paulus, lass mal. Paulus, ich sage dir jetzt, was genügt, was ausreicht, was gut ist im Werk des Herrn. Paulus, hör gut zu. Meine Gnade genügt dir. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Paulus damals durchgeatmet hat, stille gehalten hat. Was hat der Herr mir da gerade gesagt? Meine Gnade genügt dir. Paulus kannte die unermessliche, unerschöpfliche Fülle der Gnade Gottes. Der hatte auch die Worte von Johannes gehört, auf seiner Fülle angefangen. Gnade um Gnade. Und ihr Lieben, wenn der Herr, der Beauftrager, der aussendet, wenn der sagt, ich schenke dir meine Gnade, damit du den Dienst ausführen kannst, dann haben wir alles, alles, was nötig ist. Und dann hat der Paulus gesagt, dann will ich mich über meiner Schwachheit geben, dass die Kraft des Christus über mir wohnt. Eben da sehen wir, der Mann voller geistlicher Einsicht lebt in der Kraft des Christus. Und da hat er verzichten, verdrängen gelernt, was von ihm natürlicherweise kam. Das war Kraftlosigkeit. Kraftlosigkeit und geistliche Einsicht sind Gegensätze. Geistliche Einsicht offenbart geistliche Kraft, weil geistliche Einsicht, wie die Bibel sie versteht, folgen wir mal der Belehrung der Sprüche, aus Gottesfurcht resultiert. Und dem Gottesfürchtigen, der nah bei Gott ist, dem will Gott diese Einsicht in die Dinge Gottes schenken. Das ist geistliche Kraft. Und eben solche Bewegungen wünschen wir für den heutigen Tag. Die aus der Einsicht eigener Schwachheit, aber doch wissen, wir brauchen die Gnade des Herrn. Wir brauchen die Einsicht, die resultiert aus gelebter Gottesfurcht, aus gelebter Nähe zu ihm. Einsicht in die Dinge des Herrn, in seine Belange, was er will. Liebe Brüder, haben wir hier einsichtige Leviten, die Söhne machtlich sind, von der eigenen Schwachheit sehr wohl überzeugt sind. Das sind solche Leviten, die zur Wohlfahrt des Hauses Gottes unentbehrlich sind. Da kommt der zweite. Das war der Scherepia. Heißt Glut Jehovas. Ich stelle mir so vor, in dem Mann Brandenfeuer. Und wir brauchen auch heute Leviten, in denen ein inneres Feuer brennt. Brannt nicht unser Herz. Dass wir Eifer kennen, die wirklich hingebenden Eifer für die Sache des Herrn. Paulus war so ein Mann, der diesen Eifer kannte. Und darin war er Nachahmer eines Größeren, der von sich sagen könnte, der Eifer um das Haus Gottes, das Haus des Herrn, verzehrt mich. Kannst den Psalmen lesen als Ankündigung und kannst du bei dem Herrn Jesus selbst hören, wie er es gesagt hat oder über ihn gesagt hat. Glut eines geistlichen Eifers, eine Hingabe. In Paulus konnte man sagen, und das beschämt, glaube ich, heute jeden Diener des Herrn, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Eben könnte das einer von uns sagen. Sich im Dienst verzehren, eine verzehrende Glut geben. Nicht Fanatismus, nicht Märtyrertum, falscher Rat, sondern sich verzehrender Eifer für die Sache. Ja, Jesus hat uns das vorgemacht. Was es bedeutet, auf Dinge zu verzichten, die jeder gern hat. Der Herr konnte auf Nahrung verzichten. Der konnte auf Schlaf verzichten. Der konnte auf Ruhe verzichten. Wenn er nur den Willen seines Vaters erfüllen konnte. Wenn er nur die Heiland und Menschenliebe oder Menschenliebe des Heiland Gottes offenbaren. In wie viel Glut und Eifer für die Sache des Herrn und seinen Versammeln ist bei uns da. Ich fürchte, wir sind manchmal sehr bequeme Leute geworden. Das sage ich mir selbst als erstes, wenn ich mal messe, wie der Herr den Dienst getan hat, wie Paulus den Dienst getan hat und viele Leute erleben,
ihr Leben für Christus aufgeopfert haben. Nicht mehr so Lebensberichte, Dienstberichte. Eltern, legen wir die Hand auf den Mund. Möchte der Herr uns mehr das Feuer des Eifers gegen ihn. Aber das verlangt wirklich brennende Herzen für Christus. Solche Lieder hat auch unsere Zeit nötig. Da kommt ein drittes. Das ist der Schabja. Der Schabja heißt Gott sorgt. Das heißt, dieser Levit setzt offensichtlich, wenn wir seinen Namen folgen, sein ganzes Vertrauen auf die Fürsorge Gottes. Und ihr Lieben, das ist ein großes Thema, was wir vom Neuen Testament auch kennen, ihr Lieben. Wer sorgt sich mehr um die Versammlung, diese Herde, als der gute Hirte selbst? Er sorgt, hat sich so gesorgt, dass er sich erstmal selbst für sie hingegeben hat. Das war das größte Zeichen seiner Liebe für die Seele. Und die ihm so wertvoll ist, für die sorgt er Tag für Tag. Was steht da nochmal bei dem verlorenen Schaf? Was macht der Hirte? Sucht er mal hinter den ersten und auch vielleicht noch hinter der zweiten Wegbiegung, ob das Schaf sich dahin verlaufen hat. Und winkt dann ab. Er sucht, bis er es gefunden hat. Sorge für Sorge. Er sucht. In wie kennen wir die Fürsorge der Versammlung Gottes? Natürlich weiß ich auch, dass wir um nichts besorgt sein sollen, weil Gott für uns besorgt ist. Ihm liegt an uns, 1. Petrus. Oder Philipper 4. Alle eure Sorgen sollen bei ihm abladen. Mit Danksagung unser Anliegen vorbringen. Da sind sie auch in einer guten Hand. Und er sorgt für den Tag für uns. Aber das lässt uns nicht aus einer guten Sorgfalt für das Wohl der Herde weggehen. Derselbe Mann, Paulus, und auch Petrus, die so von der Sorge, Fürsorge des Herrn geredet haben und gesagt haben, sorgt ihr euch nicht, ängstlich nicht sorgen. Die haben sich selbst in der Fürsorge und der Sorge um die Herde, um die Versammlung verzehrt. Wenn der Paulus zum Beispiel bei den Korinthern aufzählt, was er alles in seinem Dienst für Not und Leid erlitten hat, alles für Christus und die Versammlung, dann nennt er unter anderem um die Sorge um die Versammlung. Und da hat er nicht dahin geredet. Der hat die Sorge. Warum hat er zum Beispiel warum hat er die zweite Missionsreise überhaupt begonnen? Da hat er nämlich seinem Mitbruder, dem Barnabas, gesagt, lass uns doch nochmal zurückgehen und nach dem Ergehen der Brüder schauen. Er hat geradezu verlangt, dass sie nicht durch den Druck und die Verfolgung die Brüder mutlos würden. Kannst du den Brief an die Thessalonicher im ersten nachlesen? Das war seine Sorge, seine Fürsorge. In diesem ersten Thessalonicher Brief beschreibt er seinen Dienst sogar als ein Dienst mütterlicher und väterlicher Fürsorge. Müssen wir in Kapitel 2 nachlesen. Eine Mutter, die pflegt und sorgt, die für Hygiene und Ernährung sorgt, dass dem Kind wohlgeht. Mütterliche Fürsorge. Und der Vater, der ermahnt, der den Kurs ansteckt, der zu Herzen redet, damit wir würdig wandeln des Gottes, der uns zu seinem eigenen Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. Fürsorge wie ein Vater um seine Kinder. Eben beides gehört zusammen. Aber er wusste, dass er sich gebrauchen lassen wollte von dem Herrn, der die Sorgen der Versammlung am besten kannte. Und das ist heute ebenfalls notwendig. Und dann ist der letzte, der Jesaja, das heißt, Gott ist Heil oder mein Heil ist meine Rettung. Wir gehen durch schwierige Zeiten, das weiß jeder. Und wenn wir sozusagen allein das Steuer übernehmen müssten, würden wir Schiffbruch leiden. Aber das ist einer, der wacht über seine Versammlung. Der will Rettung geben durch Hilfe bis zum Ziel. Und wo er uns irgend dazu brauchen kann, Liebe, wollen wir uns retten. in Jesaja Geist verwenden lassen. Das sind vier levitische Namen, die sozusagen vier Levitentypen vor uns stellen, die wir sehr gut übertragen können in die heutige Zeit. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, zu den letzten drei von unseren sieben Punkten. Und diese letzten drei Punkte möchte ich mit einem einzigen Psalmvers überschreiben. In diesem einzigen Psalmvers, den ihr alle mit Sicherheit kennt, werden drei Dinge genannt. Und diese drei Dinge sind die letzten drei Punkte, die wir hier vor uns haben. Eben aus Psalm 50, Gott, Vers 15 ist das. Rufe mich an in der Not. Mal ganz schnell in Erinnerung rufen, ihr Lieben. Wo gehen wir hin, wenn wir in Not sind, in ausweglosen Problemen stecken, wenn wir nicht mehr aus noch ein wissen? Selbst Paulus ist in solchen Situationen gewesen. Keinen Ausweg sehen, sagt der Mann. Aber wie ist er mit solchen Situationen umgegangen, ihr Lieben? Warum konnte er sagen, und doch nicht ohne Ausweg? Warum? Weil er einen Herrn über sich hatte, ihr Lieben. Den durfte er anrufen, rufe mich an in der Not. Das ist der, in dem jede Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Das ist dein und mein Herr. Das ist unser großer, allmächtiger Gott. Rufe mich an in der Not. Wo du zu Ende bist und auch vorher schon, rufe du mich an. Das macht er, Esra. Und die Not war für ihn so ein bisschen doppelmütig. Er hatte 1300 Kilometer ungefähr vor sich, liebe Geschwister, und den trug Wertgegenstände von, ja, jetzt muss man eine Zahl lesen, die habe ich mal vor Jahren aus einem Bibelhandbuch entnommen. Da stand, das Bibelhandbuch ist mittlerweile ca. 50, 60 Jahre alt, da stand, dass Esra ca. 6 Millionen D-Mark an Wert mit sich getragen hätte. Halten wir das mal, dann hast du 3 Millionen Euro und dann rechnen wir die Inflationsrate dazu, letzten 50, 60 Jahre, da kommst du auf eine schöne, stattliche Summe. Und die tun die einfach so bei sich. Das war eine gefährliche Reiseroute. Ihr redet nicht umsonst, dass die am Wege Lauernden da waren. Könnt ihr nachlesen. Und jetzt hatte der König ihm sogar noch eine Reitertruppe bereitgestellt, Schutztruppe. Und was sagt der Esra? Nein, wir wollen sie nicht. Ihr Lieben, Gefahrenstufe 1a, lange Reise am Wege Lauernde und sehr viel Gold und Silber bei sich. Und der Mann verzichtet auf die Schutztruppe. Warum? Weil er ein Glaubenszeugnis vor dem König abgelegt hat und sagt, Gott, Gott, ist die Gute Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu kommen. Und jetzt kommt er nicht zum König, sagt, hör mal, ich habe das nochmal ein bisschen anders überlegt. Ich bleibe zwar meinem Bekenntnis, aber gib mir die Truppe trotzdem mal. Denn das wäre eine Farce gewesen, im Blick auf sein Bekenntnis. Sondern dieses Vertrauen in seinen Gott kam aus redlichem Herzen. Und dieses Bekenntnis wollte er nicht zurückziehen. Denn das war ein wunderbares Zeugnis über seinen Gott. Gott, die Gute Hand Gottes ist über allen, die ihn suchen. Und er wird auch über mich seine Hand halten. Das war die Botschaft. Aber er wusste dennoch um die Gefahr. Deshalb fastet und bittet er, ihr Lieben, beides zusammen. Das Fasten ist ja oft missverstanden worden, vor allem von den Pharisäern. Die haben so ein frommes Ritual daraus gemacht, für den Herrn wirklich wertlos. Die Bibel redet vom Fasten. Aber Lieben, wenn wir heute über Fasten nachdenken, meint es, dass man sich auf eine besondere geistlich bedeutsame Situation konzentriert und die Konzentration der Seele auf dieses geistliche Anliegen begleiten lässt von seinem Körper, weil es gut und notwendig ist. Der Körper nimmt teil oder wir lassen ihn teilhaben an einer geistlichen Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe. wenn ein Bruder einen Schülerindienst vor sich hat, wo er sich ganz gefordert sieht, Schülerindienst, macht er dann noch bis eine Stunde vorher so eine Grillparty mit seiner Familie, vergnügt sich da? Kann er machen. Anderer kann das machen. Warum denn nicht? Aber wenn er solch einen schweren Dienst vor sich hat, dann lässt er einfach seinen Körper, die äußeren Verhältnisse, teilhaben an der inneren Konzentration auf dieses Anliegen in der Sache des Herrn. Man muss auch mal verzichten lernen können in äußeren Dingen, um die Kräfte, die wir haben, zu konzentrieren auf die Sache des Herrn. Müssen wir auch mal lernen. Musst du nicht immer machen. Sollst auch kein Ritual daraus machen. Aber wir müssen das Thema kennen. Und müssen die Bedeutsamkeit solcher Augenblicke erkennen, dass wir uns ihnen hingeben, um brauchbar für den Herrn zu sein. Und das machen sie. Sie fasten und flehen ihr Leben. Sie zeigen, sie demütigen sich, sie zeigen vor dem Herrn, wir können nichts, aber wir setzen unser ganzes Vertrauen auf. Was haben solche Männer gemacht wie der weiße Vater Müller? Ganze scharfe Kinder am Mittagstisch. Keine Schüssel Brot. Gar nichts. Dann hat er Gott gedankt, dass er sie nicht unversorgt lässt. Die Tisch war immer noch leer. Und dann klopft er an die Tür. Und dann steht ein Kopf von dem Zelt. Das ist keine ausgedachte, konstruierte Geschichte. Das ist so gewesen. Der Mann hatte die Gabe des Glaubens. Er vertraute seinem Gott. Kennen wir dieses Vertrauen, was den Esra auszeichnete? Wir leben auch in schwierigen Zeiten. Wir fühlen uns auch manchmal überfordert. Sieht Gott uns dann so in Fasten und Frieden? Auch wenn mal Schwierigkeiten in einer örtlichen Versammlung sind. Wo die der Menschenhilfe wirklich zu Ende gekommen sind. Wo wir uns dann allein darauf stützen, dass seine Hände noch mächtig bleiben. Und dann erfahren wir den zweiten Punkt. Ruf mich an, in der Not, das hat er gemacht. Ich werde dich retten, sagt der Herr. Er antwortet auf diesen Glauben, auf solch einen Glauben, mit der Machtwirkung seiner Gnade. Und wir haben das in kurzen Worten gelesen. Er zeigt sich gnädig, er ließ sich von uns erbitten, in Vers 23 am Schluss. Und dann haben wir die wunderbaren Worte in Vers 31 gelesen. Und wir brachen vom Fluss Araba auf, am 12. des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war, jetzt füge ich ein Wort hinzu, tatsächlich über uns, um uns von der Hand des Feindes und des am Wege Lauernden zu bewahren. Ich werde dich retten. Gott steht zu seinem Wort und lässt uns Erfahrungen seiner Gnadenhilfe machen. Und jetzt kommt das Dritte. Das vergisst mir manchmal. Und du sollst oder wirst mich verherrlichen. Denn die Hilfe Gottes erlebt hat, soll Gott daraus verherrlichen. Wie sieht das hier aus? Erst einmal liefern sie alles ab, sehr gewissenhaft, alles Gold und Gut zum Nutzen des Hauses Gottes. Und dann sehen wir sie als opfernde Jünger. Wir können jetzt nicht mehr auf Einzelheiten eingehen, aber sie bringen Brandopfer für ganz Israel. Wir haben gelesen, dass die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen sind, 12 Stiere für ganz Israel als Brandopfer bringen. Eben, da kommt eine ganz kleine Schar aus Juda und Benjamin zurück. Das waren die, die in babylonischer Gefangenschaft waren. Und sie opfern eine symbolische Zahl von 12 Stieren, ihr Lieben, und haben alle 12 Stämme des einen Volkes Gottes vor Herzen. Und das bringen sie im Opfer zum Ausdruck. Sie sehen immer noch das eine Volk Gottes, wie Gott es berufen hatte, wie er es gewollt hatte und wie er es segnen wollte. Einheit dieses Volkes lebt in ihren Herzen, auch in Zeiten des Zerbruches, ihr Lieben. Da bekennen sie sich zu dem, was Gott eigentlich sehen möchte, auch in der Realität. Opfern wir auf die Liebe. Brennt uns das auf den Herzen. Haben wir verstanden, was für ihn, für den Herrn, dieser eine Leib bedeutet? Und atmet unser Herz, unser Wollen, diese Absicht, dass wir diese Wahrheit des einen Leibes darstellen möchten, indem wir die Einheit des Geistes bewahren im Bann des Friedens. Dass wir uns auf diese Grundlage stellen, wo es um die Wahrheit des einen Leibes geht. Und dann mögen wir da opfern. Und dann mögen wir Gott verherrlichen. Und der Herr möchte schenken, dass diese sieben Merkmale, die heute Abend vor uns standen, dass wir sie anwenden können für unsere Herzen ganz persönlich und für unser gemeinschaftliches Leben.